Wenn du ein Hotelier, ein Hotel hast am Fuße des Dachsteins und in der Früh kommt der Gast zu dir und sagt, mach, da oben das Gipfelkreuz von der Südwand, du siehst da schon rauf und da oben auf dem Gipfel, da würde ich gerne mal stehen. Und das hast du als Hotelier, hast jetzt zwei Möglichkeiten, oder? Du kannst sagen, ja, eh ganz nett, aber ich gebe dir die Adresse der Ramsauer Bergführer, ich schicke dir den Link, da findest du einen Bergführer, der bringt dich da auf. Ist okay, hast dem Gast geholfen. Oder, da kommen wir jetzt wahrscheinlich zu eurer Einstellung, du sagst, boah, was, stehen wir morgen auf um 4 Uhr, ich muss erst um 7 Uhr anfangen, ich gehe mit dir da auf. Ich nehme dich bei der Hand, gehen wir gemeinsam rauf. Und dann stehen wir da oben am Gipfel und freuen uns über diesen Erfolg und da freuen uns über den Bergerfolg. Ich meine, der Gast wird wiederkommen, der Gast wird begeistert sein.
Herzlich willkommen bei In Control, dem Leadership Podcast. Mein Name ist Thorsten Philipp.
Hallo und mein Name ist Peter Trage. Herzlich willkommen und servus Thorsten.
Servus Peter, grüß dich. Hey, wie geht's dir?
Du, geht wunderbar. Wir kommen ja richtig in Übung, weil wir machen ja, glaube ich, die dritte Podcast-Aufnahme jetzt innerhalb von relativ kurzer Zeit. Also nee, passt. Knapp vor Weihnachten, übliches Weihnachtschaos, aber insofern alles gut. Wie ist es bei dir?
Ja, Weihnachtschaos. Ich glaube, da geht es mir genauso wie dir. Total verrückt, dass wir tatsächlich drei Podcasts hier noch aufnehmen, aber gut. Und du bist heute sogar auch noch Bahn gefahren, auf einer ziemlich coolen Strecke, wie ich gehört habe, aber ich glaube, zu früh ausgestiegen, oder?
Ich bin Bahn gefahren, genau. Da kommt auch schon ein bisschen die Einleitung ins heutige Thema. Ich war gestern und heute in Tschechien, bin heute mit dem Zug zurückgekommen von Prag nach Graz und quasi leider zu früh ausgestiegen und konnte nicht mehr den Choralmtunnel Richtung Klagenfurt mitnehmen. Werde ich auf jeden Fall nachholen. Was habe ich in Tschechien gemacht? Ich habe ja unlängst mit einem tschechischen Geschäftspartner gemeinsam eine Firma gegründet, die sitzt in Graz, hat den Fokus M&A Advisory und wir bewegen uns auch sehr stark in der Automobilwelt, die kommen aus der Bubble. Und wie bekannt und auch schon in unserem Podcast, den er das eine oder andere Mal beklagt, ist ja die Automobilbranche in Deutschland, in Österreich aktuell eher in Schwierigkeiten. Und insofern war es uns auch ganz wichtig, von Anfang an uns da global aufzustellen, zu orientieren. Und jetzt kann ich mit Stolz behaupten, nach wenigen Monaten haben wir schon Kunden bzw. ganz konkrete Projektanfragen aus unter anderem Japan, aus Korea, aus Indien, aus Holland, auch aus Deutschland, auch aus Tschechien. Aber ja, taugt mir und bin ich stolz drauf. Und insofern sehe ich natürlich auch die aktuelle Entwicklung, dass die internationale Zusammenarbeit eher ein bisschen reduziert wird als sehr, sehr kritisch, weil ich einfach ein großer Fan von Vernetzung, von Arbeit mit verschiedenen Kulturen bin. Und ja, ich glaube, da hat auch unser heutiger Gast sehr viel damit zu tun. Thorsten, wen haben wir denn heute bei uns?
Ja, also das hat er mit Sicherheit. Aber ganz kurz vorweg, wovon der Peter und ich da vorhin gesprochen haben, das ist der Choralmtunnel, an alle Hörer in Deutschland insbesondere. Googelt das mal, das ist nämlich eine sehr coole Verbindung im Süden Österreichs, die Klagenfurt und Graz jetzt viel, viel näher aneinander rücken lässt, also zeitlich, nicht geografisch. Ist eine wirklich sehr coole Sache. Ja, unser Gast sollte auf jeden Fall was zum Thema internationale Beziehungen zu sagen haben. Er ist nämlich jemand, dem ich hier in Österreich sicherlich niemandem vorstellen brauche, der im Bereich internationale Geschäfte aktiv ist. Wir haben bei uns heute den Leiter der Außenwirtschaft Österreich in der Wirtschaftskammer. Advantage Austria nennen die sich auch. Bei uns ist Michael Otter. Herzlich willkommen, lieber Michael. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich dabei sein darf.
Servus Michael, freut mich sehr. Sehr cool.
Grüß dich.
Ich weiß, dass auch du immer einen wahnsinnig vollen Terminkalender hast und trotzdem hast du es irgendwie geschafft, kurz vor Weihnachten noch eine Stunde für uns freizuschaufeln. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Das ist echt großartig.
Ich mache das natürlich gerne und ich freue mich schon auf die nächsten Stunde, dreiviertel Stunde.
Wunderbar, super. Ja gut, dann würde ich sagen, starten wir rein. Und so die erste Frage an dich, Michael, sei doch einfach so lieb und stell dich mal kurz unseren Hörern vor. Wer bist du? Was magst du?
Ja, bin Michael, bin geboren in Graz, jetzt weil wir schon von der Steiermark gesprochen haben, bin auch selbst begeistert natürlich vom Choralmtunnel, das Thema noch einmal aufzugreifen, um die Verbindungen, die damit geschaffen werden, auch die internationalen Verbindungen. Habe dann in Graz maturiert, bin nach Wien zum Studieren gegangen auf der Wirtschaftsuniversität und habe dann nach Abschluss 3 Jahre in einer Unternehmensberatung verbracht, damals Ende der 90er Jahre sehr stark mit SAP und Bahn, also Geschäftsprozesse zu verbessern. Habe damals natürlich schon, glaube ich, viel gelernt, wie man sich auch oder wie man Kunden gegenüber auftreten soll, wie man sich Kunden gegenüber verkauft und wie man diesen Mehrwert beim Kunden liefern kann, weil du natürlich als Juniorberater um viel Geld beim Kunden verkauft wirst, mit einem Wissensvorsprung, der jetzt vielleicht nicht der größte ist, aber trotzdem muss man sogar sich das Geld wert sein, wenn ich mal so sagen darf. Und das war für mich schon eine spannende Lehrphase. Und nach 3 Jahren Unternehmensberatung hat mich dann meine damalige Freundin angerufen und gesagt, schau, die Wirtschaftskammer, die Außenwirtschaftsorganisation, die sucht wieder Mitarbeiterinnen für das weltweite Netzwerk. Und wir haben noch kurz diskutiert, na, wer bewirbt sich, du, also sie oder ich? Sie war damals noch nicht fertig, ich war schon fertig, also schon gearbeitet und habe ich mich halt beworben und bin dann zur Wirtschaftskammer gekommen, zur Außenwirtschaftsorganisation und war dann nach einem einjährigen Trainee-Jahr war ich 3 Jahre als Stellvertreter tätig in Abu Dhabi, in Tokio und in New York und dann noch als Büroleiter, als Wirtschaftsdelegierte, ich komme vielleicht später dazu, in Südkorea und noch einmal in Tokio. Und dann 2016 hat's mich, oder wurde ich nach Wien berufen, sagen wir mal so. Das war vielleicht dann doch eine Berufung, es war ein bisschen ein Zufall. Und seit 2017 eben der Leiter der weltweiten Außenwirtschaftszentren unseres Netzwerkes.
Ja, die Außenwirtschaft ist ja eine wahnsinnig spannende Organisation. Und wir haben darüber gesprochen. Ich hatte ja das Vergnügen, schon einige Male mit dir und mit deinen internationalen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten zu dürfen. Und das ist schon beeindruckend, wie viel ihr wirklich im internationalen Kontext so auf die Beine gestellt habt. Aber jetzt wollen wir gar nicht so sehr über die Organisation reden, sondern darüber, wie man so etwas tatsächlich führt, wie man das leitet. Ist ja schließlich auch ein Leadership-Podcast hier. Und du hast ja gerade deine eigene Karriere beschrieben, hast gesagt, du warst selber mal in Japan, in Korea, hast da Verantwortung für die lokalen Büros gehabt. Und jetzt weiß ich zwar, dass du auch einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Wien hast, aber der Großteil wird vermutlich über die ganze Welt verstreut sein, in den jeweiligen Standorten, in den Büros. Und da stellt sich mir schon die Frage, eben ganz konkret, wie führe ich die? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie habt ihr da ein Organigramm? Wie wird berichtet? Erzähl uns mal ein bisschen was darüber.
Mhm. Vielleicht, wenn ich noch eine Minute in dem Fall ausholen darf. Also ja, unsere Organisation hat über 100 Büros oder an die 100 Büros weltweit. Wir haben ca. 650 Mitarbeiterinnen, aber die setzen sich eben zusammen aus 80 verschiedenen Nationalitäten und wir sagen auch immer über 75 verschiedene Sprachen. Und das sind natürlich jetzt genau hier sind es eigentlich die Freude, aber auch die Herausforderungen. Also wir haben Thematik, dass wir verschiedene Mitarbeiterinnengruppen haben. Das ist das erste große Thema, das weltweit verstreut ist. Lokale Mitarbeiterinnen in Wien, entsandte Mitarbeiter, die quasi Expats, die in die Märkte entsandt werden. Und diese verschiedenen Gruppierungen sind auch verschiedene Systeme. Also das ist der erste Challenge, immer diese Gruppierungen zusammenzuhalten. Also unter einem Personalkörper, aber verschiedene, eigentlich sind es verschiedene Logiken, verschiedene Dienstverträge auch. Das ist die erste große Herausforderung. Das zweite ist, wie du richtig gesagt hast, diese dislozierte Kultur, das ist bei uns systemimmanent. Also du hast ein Team, das quasi an 100 verschiedenen Orten dieser Welt tätig ist. Die schöne rund um die Uhr. Es ist arabische Welt oder Tag-Nacht-Verschiebung natürlich rund um die Uhr. Aber die Challenge, und da können wir dann später vielleicht noch eingehen, jetzt, wenn du überlegst, einen Change-Prozess oder irgendeine eine kleine Änderung einführen möchtest, musst du versuchen, die Menschen rund um die Welt, verschiedene Kulturen, mitzunehmen. Jetzt war der aber vielleicht, gut, die meisten waren in Österreich, aber jetzt sagen wir überspitzt ausgedrückt, jetzt waren sie vielleicht gar nicht alle in Österreich noch. Jetzt kennt er mich vielleicht gar nicht persönlich, sondern maximal über den Videoscreen. Also das ist schon ein Thema, wie geht man mit diesen Prozessen um? Können wir dann später ein bisschen, wenn wir noch Zeit haben, ein bisschen plaudern. Und das Dritte, und das hängt damit zusammen, ist, wie stellst du sicher, dass gewisse Kernkompetenzen, die uns wichtig sind, einfach weltweit auch gelebt werden? Auch das ist ein Thema, nicht ganz so einfach und auch überspitzt gesagt, man muss manchmal schon alles 10-mal wiederholen, bis das in den letzten Winkel der Welt, und wenn man so viel sagen darf, auch wirklich ankommt, wenn es ankommt. Nein, das ist ein bisschen. Das sind so diese Herausforderungen, die wir mal haben. Wie machen wir das? Und das vielleicht ist das Stichwort für dich zum Bild dem. Also eigentlich sehr stark, das ist auch meine persönliche Art, sehr stark über, ja eigentlich über eine Vision. Ich habe eine gewisse Vision, wie ich möchte, dass jedes Büro, dass jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter, egal ob sie in Kenia sitzt oder er in Rio de Janeiro, wie sie mit dem Kunden umgehen, wie ihre Einstellung ist mit dem österreichischen Unternehmer, mit dem österreichischen Kunden, mit den Personen, die eigentlich in den österreichischen Unternehmen. Diese Vision sagt vor allem ab, wir wollen dieser Türöffner sein, wir wollen dieser Wegbereiter sein, wir wollen dieser verlängerte Arm der Firmen sein. Und das ist dieses Bild, diese Vision, die ich halt wirklich Tag ein, Tag aus auch predige. Damit ist für mich begriffen, jetzt, was du Führung sagst, schon ein großer Schritt getan. Wie er das dann macht, wo er das macht, mit welchen Informationen er das macht, das kann man natürlich von hier aus eh nicht beeinflussen.
Ich stelle mir das unglaublich spannend vor, so viele an so vielen Standorten, so viele Nationalitäten zu haben. Jetzt würde ich mir gerne so ein bisschen die Geschichte, ich bin ja sehr stolz darauf, eine Firma mitgegründet zu haben, die damals an 7 Standorten tätig war mit 15 Nationalitäten. Jetzt sagst du mir, ihr habt dann in 100 Ländern Mitarbeiterinnen, ihr habt 75 verschiedene Sprachen. Das stelle ich mir schon sehr, sehr interessant vor. Ich stelle mir auch sehr interessant vor oder sehr herausfordernd, da die, ich sage mal, die richtigen Mitarbeiter zu finden und die dann auch ja, auszubilden und zu integrieren. Da habe ich zum Beispiel immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Studenten. Wir haben immer geschaut, dass wir sehr eng mit Universitäten zusammenarbeiten, haben Praktika ausgeschrieben, haben Diplomarbeiten ausgeschrieben und ich verfolge immer noch die Karrieren vieler ehemaliger Studenten quasi von mir und bin eigentlich sehr stolz auf das, was die erreicht haben. Weil ich einfach glaube, dass junge Leute haben da so viel Energie und so viel Elan. Ich habe mit euch auch mal in New York mit dem Elliot zusammengearbeitet. Du nickst, das freut mich sehr, dass das bei dir, dass es da quasi klingelt. Ja. Natürlich, ja. Es ist jetzt ein bisschen so meine Frage, es war ja auch oder ist ja auch ein junger Mitarbeiter mit sehr viel Elan. Und mein Verständnis wäre ja, dass es quasi Teil eurer Arbeit ist, auch diese jungen Menschen in der Außenwirtschaft auszubilden. Jetzt würde mich interessieren, was ihr da ganz konkret macht, beziehungsweise was dir da auch dabei wichtig ist.
Also spannend, dass du es angesprochen hast. Wir machen das, was du eigentlich erwähnt hast, im Großen. Also wir nehmen jedes Jahr circa 300 bis 400 österreichische Studentinnen und Studenten auf, die als Volontäre, heißt es, also es sind jetzt keine Trainees, aber Praktikanten, also Volontäre, an einem unserer Außenwirtschaftscenter arbeiten. Also jedes Außenwirtschaftscenter hat permanent 1 bis 2 österreichische Studentinnen, die so 2 bis 3 Monate tätig sind, die A, unsere Arbeit kennenlernen, die B, mit österreichischen Firmen arbeiten, die den Bedarf der österreichischen Firmen kennenlernen und die natürlich auch Spaß haben und die natürlich in einem fremden Land einmal 3 Monate arbeiten können. Und das sind circa über 300 und das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Karrierepool, vor allem für die Mitarbeiterinnen, die aus Österreich entsandt werden. Und ehrlich, also auch ich selbst war in Osaka im Einsatz in den Mitte der 90er Jahre als Volontär, wo ich erst einmal eigentlich hineingeschnuppert habe in die Welt im Ausland, in die Welt für Österreich tätig sein. Und das hat mich schon sehr geprägt. Und wir nehmen jedes Jahr auch neue Trainees auf. Und 80% kommen aus diesem Pool. Und das Schöne, Peter, auch das hast du erwähnt, natürlich sind das auch Menschen, die dann im Ausland gelebt haben, die uns kennen, die dann irgendwo in Österreich in den Unternehmen arbeiten, die dort im Export sind, die dort Geschäftsführer werden, die vielleicht auch bei ausländischen Konzernen arbeiten, die bleiben in unserem Netzwerk. Und dieses Netzwerk ist überhaupt das Um und Auf von uns.
Also ich muss ja sagen, ich habe einige eurer jungen Kolleginnen und Kollegen kennenlernen dürfen, Studenten, Volontäre. Und ich muss sagen, das waren alles Menschen, die total wissbegierig waren, die wahnsinnig weltoffen waren, die die gerne auch verstehen wollten, was treibt denn so ein österreichisches Unternehmen um, einen Auslandsstandort zu eröffnen, irgendwo in den internationalen Märkten aktiv zu werden. Und das hat mir total getaugt, mich jedes Mal mit denen auszutauschen. Und jetzt werde ich vielleicht auch so ein bisschen politisch. Ich finde das auch ein super Gegenpol, so in einer Zeit, in der wir oder in der ja Tendenzen immer stärker werden, ein bisschen engstirniger zu werden, sich immer stärker abzugrenzen. Und da tut das einfach unglaublich gut, auf solche Leute zu treffen.
Mhm. Ja, das ist genau der Punkt. Und wir suchen gezielt, also diese Vision, die ich vorher ein bisschen skizziert habe, wir suchen wirklich von dem Moment an, wo wir die jungen Menschen bei uns aufnehmen, ist das allerwichtigste Kriterium. Du hast, das ist gar nicht so die Offenheit, das setzt man jetzt voraus, und die Weltoffenheit, die haben sie natürlich, wenn du einen Job willst, wo du 50% mehr, 80% deines Lebens im Ausland lebst. Aber wir suchen diese, du hast ein bisschen jetzt erwähnt, diese Begeisterung in den jungen Menschen, die Begeisterung an einen Unternehmern, einer Unternehmerin, einem Unternehmern zu helfen zu wollen. Und da bist du jetzt nochmal bei der Vision, und ich verwende oft das gerne das Bild, ich meine, ich gehe auch gerne in die Berge, wie du weißt. Wenn du ein Hotelier, ein Hotel hast, am Fuße des Dachsteins, und in der Früh kommt der Gast zu dir und sagt, da oben das Gipfelkreuz von der Südwand, du siehst da schon rauf, und da oben auf dem Gipfel, da würde ich gerne mal stehen. Und das hast du als Hotelier, hast jetzt zwei Möglichkeiten, oder? Du kannst sagen, ja, ist nett, ich gebe dir die Adresse der Ramsauer Bergführer, ich schicke dir den Link, da findest du einen Bergführer, der bringt dich da auf. Ist okay, hast dem Gast geholfen. Oder, da kommen wir jetzt wahrscheinlich zu eurer Einstellung, du sagst, was, stehen wir morgen auf um 4, ich muss erst um 7 anfangen, ich gehe mit dir da auf, ich nehme dich bei der Hand, gehen wir gemeinsam rauf. Und dann stehen wir da oben am Gipfel und freuen uns über diesen Erfolg und da freuen uns über den Bergerfolg. Ich meine, der Gast wird wiederkommen, der Gast wird begeistert sein und der Gast wird über dich auch natürlich wieder Marketing und Werbung machen. Und dieses Bild, dieses nicht unbedingt, ich meine, es wird nicht immer gehen, aber nicht diese Schublade rein, Schublade raus, ich meine, Erledigung, ich habe dem den Link geschickt, ist getan, okay, ist getan. Aber der andere Gast, wo du dann um 4 aufgestanden bist und mit ihm da raufgegangen bist, der ist begeistert. Und das ist ein bisschen dieses Ziel, und ich hoffe, du hast ein bisschen, zumindest habe ich so verstanden, ein bisschen erwähnt, was wir vermitteln wollen, was die jungen Menschen bei uns machen sollen, was jeder Wirtschaftsdelegierte, aber auch jede Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin oder Mitarbeiter bei uns machen soll. Und das ist jetzt wirklich egal, ob das auf der Messe ist, der Firma beim Aufbau helfen, ne? Oder beim Ministerbesuch mit dem CEO erstens den Kontakt ermöglichen, aber dann mitgehen und auch dort zu übersetzen. Das heißt, es muss diese Freude, diese Begeisterung mit der Unternehmer, mit den österreichischen Unternehmern gemeinsam Erfolg zu haben. Das ist bei uns das Um und Auf, und das ist auch diese Vision, die ich vorher ein bisschen angedeutet habe. Wenn das verinnerlicht ist, dann haben wir schon viel geschafft.
Ja, und das ist die Kultur des Unternehmens, weil ich bin mir sicher, dass das bei euch nicht in Prozessbeschreibungen drinnen steht, sondern dass das einfach das Mindset und die Kultur ist, die das Unternehmen auszeichnet. Und da spielt natürlich Leadership dann die essentielle Rolle.
Wir haben in der Vision, die Wegbereiter und Wegbegleiter, aber das ist nicht ganz so stark, wie du jetzt auch erwähnt hast, gell? Das ist wie dieses Bild, das man vielleicht in den Köpfen pflanzen kann. Und das ist kulturübergreifend. Das versteht jemand, egal ob es in den Niederlanden ist, ich denke jetzt an den Berg, muss ein bisschen schmunzeln. Nein, es ist egal, ob es in Japan ist, in Brasilien oder in den Niederlanden. Dieses Bild versteht man natürlich. Diesen Mehrwert zu liefern und diese Begeisterung zu vermitteln, auch dem Kunden gegenüber.
Wow, das ist ein super, super cooles Bild. Also echt stark. Also dieser Ansatz, ja, ich kann dir zwar einen Bergführer empfehlen oder dir den Weg zur Bergwacht erklären, aber weißt was? Machen wir es einfach gemeinsam. Ich habe selber Bock drauf. Das ist schon richtig stark. Jetzt greifen wir zwar so ein bisschen dem roten Faden vor, den wir uns eigentlich für das heutige Gespräch mal so zurechtgelegt haben. Das ist aber auch egal. Das macht überhaupt nichts. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal auf deine ehemalige Rolle zu sprechen kommen. Du hast gesagt, du warst selber mal eine Zeit lang Leiter eines Auslandsstandortes oder sogar zweier Auslandsstandorte. Und ich glaube, den Personen kommt ja eine ganz, ganz entscheidende Rolle zu. Also diese Vision, die du gerade beschrieben hast, die darf ja nicht im Hochhaus der Wirtschaftskammer in Wien liegen. Da liegt sie zwar gut, aber da ist sie ja nicht besonders wirksam, sondern die muss heraus in die Standorte, damit dort was damit passiert. Also deswegen, ich glaube, die Leute sind ja dein verlängerter Arm. Und wenn ich so oder wenn wir so uns so im Management bewegen, dann reden wir ganz gerne so vom Management Board oder Management oder Führungskreis, also unsere engsten Führungsmitarbeiter, unsere erste Ebene unterhalb der Geschäftsführung, die ja für uns ganz wichtig ist, um Strategien ins Unternehmen zu tragen. Und ich würde vermuten, das sind eure Standortleiter, eure Außenhandelsdelegierten ja genauso. Beschreibt doch mal das Verhältnis zu denen. Wie ist der Informationsfluss? Der geht ja vermutlich auch in beide Richtungen. Nimm uns mal ein bisschen mit und erklär, wie du mit denen arbeitest.
Ja, also natürlich, also wir haben, also die Standortleiter vor Ort sind die natürlich, die die lokalen Teams einmal grundsätzlich auf der untersten Ebene managen. Und da reden wir ja durchaus von 5 Mitarbeiterinnen, aber bis zu 15, ganz großen Büros, 17 Mitarbeiterinnen vor Ort. Manche leiteten auch noch, Büros, die im gleichen Betreuungsbereich liegen, aber nur lokale Mitarbeiterinnen sind, so zum Beispiel die Kollegin in Stockholm leitet auch lokale Teams in Helsinki, in Oslo und in Kopenhagen. Also auch auf dieser Ebene noch einmal dislozierte Leitungsspannen. Rolle ist vor allem, was jetzt die Führungsebene betrifft, natürlich die Übersetzung der Ziele, also die Zielerreichung einhalten, das Management der Teams, die Motivation der lokalen Teams, das Eingehen auf lokale Gegebenheiten, weil es ist, dieses große Visionsbild ist so überall gleich, aber du musst natürlich mit den lokalen Teams einfach umgehen können. Und sehr viel eigentlich Führungsverantwortung und auch da sehr viel Menschenführung, kann man vielleicht auch noch später dazu. Was die fachliche Ebene betrifft, und ich finde, das passt aber trotzdem ganz gut, ist natürlich die Aufgabe unserer Teams vor Ort, ist einfach dieses proaktiv, diese Chancen zu erkennen, proaktiv sich ihre Netzwerke aufzubauen. Weil ich sage immer, die beste Wirtschaftsdelegierte vor Ort ist die oder derjenige mit den besten Kontakten. Er wird nie der Spezialist sein für von Mineralwasserexport bis zu Großmaschinenexport oder Biotechnologie-Themen. Aber, und das ist vielleicht auch dieses Bild, die Vision ist schon, dass mein Büroleiter vor Ort oder einer aus seinem Team nach 2 bis 3 Anrufen der halt in seinem Netzwerk tätig den Richtigen findet oder möglicherweise den Richtigen findet, der uns weiterhelfen kann, also der Unternehmen weiterhelfen kann, der dir weiterhelfen kann. Das ist so dieses Visionsbild. Und jetzt, was dieses Führung und Management betrifft, bin ich eigentlich optimistisch oder bin sogar überzeugt dazu, dass es gerade in Zeiten der AI, der KI, noch mehr Asset sein wird. Ja? Mhm. Wir werden noch weniger Berichte schreiben, wir werden noch weniger recherchieren, das war aber nie unsere Stärke. Also es war nie unsere Stärke, irgendwelche Marktberichte zu schreiben. Die gibt es da draußen. Die gibt es da draußen in der Welt und hat es ja immer schon gegeben. Bessere. In Zeichen von KI natürlich schon gar nicht mehr. Gell? Aber es wird immer aus meiner Sicht jemanden brauchen, der die richtigen Menschen kennt. Und ich sage, unter Kennen meine ich wirklich, wir nennen das jetzt tragfähige Kontakte. Also jemand, dem du ein WhatsApp oder was immer für ein Message schickst, auf sein Mobiltelefon, der auch antwortet.
Ja.
Und zwar innerhalb von einem Tag antwortet. Das sind diese tragfähigen Kontakte und das ist unser großes Ziel. Das heißt, um kurz zu sein, der Lokale, die Teamleiter, die müssen ihre Menschen führen, ihre Teams führen, ihre versuchen die Zielerreichung, die wir aus Wien, aus weiter Ferne ihnen vorgeben, einzuhalten, aber auch sicherzustellen, dass sein Team nicht Bürohengste ist, sondern dass die ausschwärmen, dass die Menschen kennen, dass die diese Netzwerke schaffen, die eigentlich unser größter USP sind.
Du gibst mir jetzt ein gutes Stichwort zum Thema Ziel. Da habe ich nämlich eine sehr, sehr konkrete Frage, weil ganz offen gesagt es mir nicht ganz klar ist. Wir machen ja Leadership-Podcast und Thorsten und ich haben schon das eine oder andere Mal erwähnt. Leadership-Stil muss ja erfolgsorientiert sein. Es geht ja darum, das Unternehmen erfolgreich zu messen, zu machen. Und gemessen wird der Unternehmenserfolg eben an Zielen. Jetzt komme ich aus einer Welt, wo Ziele in Umsatz, in Umsatzwachstum, in EBIT gemessen werden. Jetzt seid ihr ja irgendwo Dienstleister für die österreichische Industrie. Wie misst du denn den Erfolg und welche Ziele kriegen denn dann ganz konkret deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen?
Ja, mein Erfolg ist natürlich der gemeinsame Erfolg mit den Unternehmen, aber die Frage war ja, wie wir das messen. Also wir messen es eigentlich mit einem NPS, einem Net Promoter Score. Wir messen es mit direkte Quali-Feedback. Also jeder Geschäftsfall wird mit einem Kunden-Feedback-Formular hinterlegt, mit relativ hohen Feedback-Quoten. Wir messen, wie oft die Kunden, also Stammkunden wiederkehren, also diese Kundenbindungsfaktor. Das sind so diese klassischen Qualitätsindikatoren. Also wie viele Kunden können wir neu finden, wie hoch sind wie gut sind die Feedbackquoten und wie sehr können wir die Stammkunden halten. Also ja, und dieser Net Promoter Score. Und dann haben wir natürlich, und das sind aber dann eher quantitative Bewertungen, also es hat jedes Büro circa 20 Kennzahlen, die wichtigsten sind. Jetzt kann man die Anzahl der Kunden, also die Anzahl der österreichischen Kunden, die Anzahl der japanischen Kunden, das jetzt abgeglichen mit den Kosten vor Büro, kannst du jetzt sehr schöne 30 Kennzahlen für jedes Büro, also die Verhältniszahl, keine Ahnung, Kosten pro Kunde, Kosten pro Mitarbeiter, Kosten pro Arbeitsstunde, du kannst jetzt, die Fantasie kann jetzt einen Weg gehen, aber nein, also jedes Büro hat quasi die qualitativen Feedbackzahlen, die ich ernannt habe, und die quantitativen Zahlen, und das ist bei uns in einer Art Cockpit hinterlegt, und diese Zahlen, dieses Management Review, Leistungsnavi heißt das bei uns, wird dann einmal im Jahr mit dem Teamleiter, also mit dem Wirtschaftsdelegierten, in dem Fall mit dem Manager durchbesprochen. Parallel haben wir aber auch eine Art OKR-System, wo ich jetzt auf die inhaltliche Komponente schaue, wo wir schauen, also es ist die Management-Komponente und da gibt es noch eine inhaltliche Komponente, die wir mit den ganzen Teams besprechen. Also wir haben das OKR ein bisschen abgeschwächt. Wir machen es zweimal im Jahr, wo wir uns diese inhaltlichen Ziele setzen, wo wir vorgeben aus Wien, diese Zielpunkte wollen wir erreichen in den nächsten 5 Jahren, diese Zielpunkte wollen wir in einem Jahr erreichen, und wo die Büros für sich ja im Team zusammensitzen, und das wirklich im Team, also nicht nur der Leiter, die für sich aus Maßnahmen definieren, moderiert von uns, von Wien aus, die für sich Maßnahmen definieren, wie sie diese Ziele erreichen. Da geht es uns weniger um die Zahlen an sich, aber das ist dieses OKR-System, das wir jetzt seit 5 Jahren auch eingeführt haben, um quasi diesen Tanker mit vielen, vielen kleinen Booten rundherum irgendwo in eine Richtung zu kriegen. Das ist irgendwie das Ziel, gell? Weil wir ja gesagt haben, wir sind dann doch viele, viele kleine Boote, die halt häufig in die gleiche Richtung fahren sollen.
Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, weil es klingt offen gesagt relativ komplex. Und da jetzt jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin so weit zu bringen, dass wirklich Verständnis da ist, was ganz konkret kann ich tun, um das Ziel zu erreichen.
Ja, du warst interessanterweise, also die Managementzahlen sind relativ einfach, die wir da bekommen, weil im Grunde ist es ein System, wir haben ein CRM-System, wo die Daten automatisch rauskommen. Ich brauche sowieso ein CRM-System, und dann sehe ich die Kundenzahlen und kann damit alle Verhältniskennzahlen und Net Promoter Score und so weiter, kann ich mal automatisch berechnen. Das ist das eine. Diese inhaltlichen Ziele, die OKRs, haben eben seit 5 Jahren, war schon eine gewisse Umstellung, hat relativ viele Online-Calls, Online-Trainingsstrecken und so weiter gebraucht, dass es ein bisschen verinnerlicht wurde. Hat auch, ich meine, das muss man auch ehrlich sagen, ich glaube, durch dieses Remote-System dauert etwas, was vielleicht in einer Firma, wo du die Leute persönlich triffst, 1 Jahr dauert bei Remote wahrscheinlich 2 Jahre, wenn nicht 3 Jahre, bis alle quasi so ein bisschen mehr das verinnerlicht haben. Ich glaube, das muss man auch ehrlich, ist schon unsere Erfahrung ein bisschen. Ja. Aber wie die Teams bemerkt haben, diese Ziele setzen sich selbst und sie helfen selbst. Und jedes kleine Boot zahlt ein bisschen mit, dass der Tanker zu der richtigen Enddestination dann fährt. Ist eigentlich, war die Begeisterung groß. Mhm. Und vielleicht ein Beispiel, wir haben für die nächsten 5 Jahre eben diese volle Fokus auf persönliche Kontakte noch einmal ausgegeben. Und wir haben das genannt My 50. Also ist uns eigentlich, ehrlich gesagt, im Management so schnell eingefahren, finde jetzt gar nicht so ein super Name. Also meine 50 persönlichen Kontakte. My 50 war jetzt nicht besonders originell. Aber dieses Stichwort My 50, das ist so, kommt so gut an bei den lokalen Teams. Die können sich so gut damit identifizieren. Also diese 50 tragfähigen Kontakte, dass da unglaublich viele Ideen von den Teams selber zurückkommen, also wie sie sicherstellen können, dass sie ob das 50 sind oder 30, ist ja egal, aber dass sich neue tragfähige Kontakte entwickeln. Und wir wollen ja nicht nur, dass der Wirtschaftsdelegierte, dass der Büroleiter diese Netzwerke ausbaut, sondern jeder soll auf seine Art diese Netzwerke spannen. Und ich glaube, wenn du dieses Bild im Kopf erzeugst, vielleicht wieder die Bilder, die helfen. Das war wahrscheinlich dieses My 50, oder gewisse, ein Bild in den Köpfen erzeugt, quer durch alle Kulturen. Und jeder hat sich was überlegt. Manche mehr, manche weniger, aber es geht schon in die Richtung. Und das ist ja diese Idee von diesem OKR-System auch, was wir da machen. Also nicht nur die Performance zu messen, das ist dann eh der Management, der dafür verantwortlich ist, sondern auch die Teams versuchen, dieses Gespür zu kriegen, wo wollen wir denn hin? Wo ist denn der Weg, wo sie hin möchten? Aber das hat gedauert natürlich.
Lieber Michael, jetzt muss ich dir ein Kompliment machen. Also, dass ihr eine starke Organisation seid, das war mir klar, spätestens nachdem ich mit euch habe arbeiten dürfen. Und jetzt erlebe ich, dass du mit leuchtenden Augen über deine Vision sprichst, über eure Vision, über tragfähige Kontakte. Und nichts anderes habe ich von dir erwartet. Und im gleichen Atemzug redest du hochprofessionell darüber, wie ihr euch organisiert, redest über strategische und moderne Tools wie OKRs, also ein Konzept, an dem ja durchaus viele Unternehmen scheitern, gar nicht so sehr, weil das Tool schlecht ist, das ist nämlich ein super Tool, sondern weil es echt viel braucht, die Organisation dahin zu bringen. Selbstverständlich habt ihr haufenweise Kennzahlen, selbstverständlich habt ihr ein CRM-System. Also ihr habt euch Gedanken darüber gemacht, wie messe ich eigentlich unseren Erfolg. Und also das ist schon beeindruckend zu sehen, wie sowohl die Vision als auch die Organisation auf enorm professionellen Füßen stehen und wie das offenbar auch einhergeht. Und wenn man dich so reden hört über Kontakte, übers Netzwerken, da könnte man meinen, naja, ist halt so ein bisschen Netzwerkpflege und das ist alles ein bisschen weichgespült und richtig messen kann ich es auch nicht, aber ihr habt euch ernsthaft Gedanken darüber gemacht, wie mache ich das messbar, wie kann ich das bewerten und wie kann ich Strukturen so professionalisieren, dass ich ja eben auch wirklich Erfolg meiner Organisation messen kann. Also Hut ab, das ist schon richtig, richtig stark, muss ich sagen.
Man kann es auch vom Learning sehen. Wir haben bis vor 5 Jahren nur quasi die KPIs, also die Management-Indikatoren gehabt und haben dann auch versucht, wirklich jedes Jahr über alle Büros 5% mehr. Oder du brauchst nicht, wenn du jetzt 1000 Firmenkontakte pro Jahr hast, dann brauchst du nächstes Jahr 1050. Egal, ob du den Top 10% warst oder die Lowest 10%. Und da sind wir im Abgangen, gell? Sondern das ist diese Managementzahlen, du siehst, das wisst ihr auch aus den Firmen, du siehst eh, wer performt oder nicht. In dem Fall sind es halt Umsatzzahlen. Und du kannst dich konzentrieren auf die Lower 10% und haben im Parallel diese inhaltlichen mit OKR, wie gesagt, da geht es uns weniger um die Zahlen. Schauen, da gibt es natürlich auch die Messzahlen, aber da geht es wirklich um die Begeisterung auszulösen von den Menschen. Ja. Mhm.
Begeisterung ist vielleicht auch nochmal das Stichwort. Ich würde gerne nochmal zu dieser Vision zurückkommen, weil die so unglaublich stark ist und du die so stark formuliert hast. Auch mit dem Thema tragfähige Kontakte, also Kontakte etablieren, die tatsächlich innerhalb von 24 Stunden anrufen, wenn man denen eine WhatsApp schreibt. Du tust das übrigens, ganz herzlichen Dank dafür. Und jetzt mach's mal ganz konkret. Wie vermittelst du diese Vision? Wie macht ihr das? Setzt ihr alle Standortleiter, alle Mitarbeiter weltweit in Flieger? Schafft die nach Wien, schließt euch da 2 Tage ein? Erzähl uns mal, wie macht ihr das ganz konkret?
Also im Grunde müssen wir sehr stark remote arbeiten. Also wir treffen uns einmal im Jahr in Wien, aber das ist eigentlich für eine Veranstaltung, also für den Exporttag und für unsere Bundesländertour, also wo die Büroleiter quasi zu den Unternehmen in die Bundesländer fahren und für Beratungen und für Geschäftskontakte, Business Development zur Verfügung stehen. Das ist aber nur einmal im Jahr. Und auch da nur die Büroleiter und nicht die Stellvertreter und nicht die lokalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, was wir machen müssen, ist die Vision, die Mission und auch die Ziele eigentlich remote zu vermitteln. Und die Tools, die wir eigentlich dafür haben, ist natürlich, noch einmal, ich kann es auch noch einmal sagen, ist dieses große Bild vorausgeben, ist dieses große Ziel vorgeben, dieses Gespür, wie man mit dem Kunden umgeht. Ja, und dieses Gespür, dass wir den Unternehmern helfen wollen. Das ist einmal die wichtigste Geschichte. Und dann haben wir, also als Tool haben wir dann zum Beispiel einmal jede zwei Wochen machen wir einen Call mit den Teams. Das ist dann immer zweimal am Tag, einmal am Vormittag für die asiatischen Büros und am Nachmittag für die Europäer und amerikanischen Büros. Wir haben eben dieses OKR-System, wo wir ja quasi Check-ins auch machen. Das mache ich jetzt nicht ich persönlich. Das findet ja auch immer wieder statt. Also alle zwei Wochen quasi. Nein, das ist übertrieben. Also jedes Büro spürt, sagen wir es einmal andersrum, jedes Büro spürt uns quasi alle zwei Wochen, kann man in einen gewissen Austausch, in welcher Form auch immer. Die sind halt über Videocalls, das ist schon viel leichter geworden. Und das ist das höchste Steuerungsinstrument. Das ist dieses, aber vielleicht was wichtiger noch ist, ich habe es vorher angedeutet, dass die meisten von uns diese Grundeinstellung teilen, dass die meisten von uns diese Freude am Beruf, diese Offenheit und diese Freude, den Unternehmerinnen und Unternehmern zu helfen haben. Und wenn diese Menschen, die wir in Wien aussuchen, wenn wir die dann in die Welt schicken und wenn die wieder ihre lokalen Teams leiten, und ich schließe jetzt ein bisschen, schließe sich hier der Kreis, wenn die mit den lokalen Teams arbeiten, diese Freude teilen, dann hast du da schon viel erreicht. Und eines haben wir schon alles, muss ich auch noch sagen, ich glaube, und das ist ein intrinsisches, es ist eine sehr starke intrinsische Motivation. Du glaubst gar nicht, wie sehr die Büros gegenseitig sich ein bisschen auch antreiben, wer mehr Kunden hat, wer mehr, was weiß ich was, Einnahmen von Veranstaltungen hat, wer mehr Geschäftserfolg hat. Das darf man nicht unterschätzen. Und das ist wahrscheinlich auch bei euch in den Unternehmen so, oder? Also irgendwo ist dann doch diese intrinsische Motivation, wer, welches Profit Center, welche Niederlassung, welches Land hat mehr Umsatz gemacht. Und das, wenn du Menschen hast, die das gerne machen, dann treibt sie das auch an. Und das spüren wir auch, ja.
Ja.
Und manchmal, sie stehen auch in einem gewissen Wettbewerb. Vielleicht muss ich das noch dazu sagen. Wir steuern jetzt nicht und sagen, Schwerpunkte für Bereich Machinery darf jetzt nur, weil wir es in Wien entschieden haben, machen jetzt nur die Büros in USA, in Japan und in Indien, weil wir glauben, das ist so super. Die Büros dürfen zu 80, also dürfen eigentlich von sich aus sagen, aber bei mir ist jetzt im Bereich Machinery eine Chance. Das kann auch Kenia jetzt sein. Und wenn dann das Büro in Kenia für dieses Produkt oder für dieses Service, für diese Wirtschaftsmission, die sie aufsetzen, genügend Kunden findet, wir sagen dann Minimum 10 österreichische Unternehmen, die teilnehmen, dann können sie es auch machen. Weil dann haben sie es richtig gemacht, weil dann die Nachfrage da ist, weil dann der Bedarf da ist. Also es ist schon sehr stark getrieben, wo es geht vor Ort. Und ja, dann werden sie gerankt natürlich, wer die meisten Kunden und so weiter. Aber da waren wir eh schon.
Ja, spannend. Weil der interne Wettbewerb, den du ansprichst, der ist ja zum Teil sehr, 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 sehr essentiell, auch in Technologieunternehmen, die entwickeln. Macht es ja Sinn, nicht nur ganz klipp und klar zu definieren, wer ist wofür verantwortlich, sondern auch so ein bisschen einen Wettbewerb zuzulassen und damit sie die Teams einfach gegenseitig anstacheln. Finde ich schon sehr spannend.
Ist mir jetzt im Gespräch auch wieder so bewusst worden. Ja, wir machen das absichtlich so. Ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich auch für öffentlich. Organisation, wenn man da doch sehr stark die Tendenz hat, du musst alles steuern, zentral und von irgendwo, es wird nicht funktionieren.
Ja.
Woher sollen wir in den Kämmerchen hier in der Wiener Hauptstraße oder in irgendeinem Ministerium wissen, wir müssen Schwerpunkte vorgeben, wir müssen steuern, wir müssen aber sicherstellen, dass das, was von unten kommt, ich sage jetzt unten im Sinne von den Büros draußen, realisiert werden kann. Und wie gesagt, ich habe ja eher Marktsteuerung, weil wenn weniger wie 5 Firmen interessiert sind, dann wird das einfach nicht stattfinden. Und dann gibt es da kein Budget dafür.
Ja, interessant, interessant. Michael, jetzt würde ich gerne ein bisschen einen Themenschwenk machen, weg von Organisation und Zielen und Vision, sondern wirklich ganz konkret zur Führungskraft, zum Leader Michael Otter. Wir wollen natürlich auch immer wissen, wie unsere Gäste ihren individuellen Leadership-Stil sehen. Und da haben wir jetzt in den letzten Folgen sehr interessante Aussagen gehört. Und dann hatten wir letztens die Marie-Therese Thiel bei uns, die meinte, sie hat ihren Leadership-Stil mit hart, aber herzlich beschrieben. Und das war dann sehr interessant, weil auf LinkedIn dann so ein bisschen eine Diskussion losgegangen ist. Ja, aber das ist ja veraltet und hart führen. Und ich habe mir dann eigentlich gedacht, ich finde das gut. Hin und wieder eine sehr, sehr klare Anweisung und auch einmal eine konkrete Aussage, das braucht schon. Wie ist denn der Michael Otter als Führungskraft? Was ist denn dir im Bereich Leadership wichtig?
Also was ist mir wichtig oder vielleicht wer bin ich oder das kommt auch schon immer raus. Also ich führe schon, also mein Führungsstil ist sicher mit die großen Themen vorgeben, die große Richtung vorgeben und diese Begeisterung wecken. Ich meine, das ist auch kurz angesprochen, das ist auch die große Stärke. Das wäre in diesen Führungstheorien diese Initiative, Stil, der E-Stil, der sehr stark vorgibt. Also der sehr stark führt über diese Themen vorgeben und da möchte man hin. Aber, und dann ist schon bei mir auch, also dann schon dieses umsetzungsorientiert. Ich bin aber auch jemand, der, wenn was nicht, also der dann irgendwann auch in die, wie sagt man, das nicht das Interesse verliert, das ist zu stark, aber der die Begeisterung auch, wenn er sie verliert, dann ist wahrscheinlich der Druck nicht mehr so groß, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Aber vom Stil her ist es eindeutig, diese Initiative dynamisch mit vielen neuen Ideen und dann versucht die Leute mit Begeisterung zu wecken. Ich muss aber dazu sagen, ich habe ein kleines Management-Team. Ich habe immer an meiner Seite, und das war ganz ehrlich gesagt eigentlich intuitiv. Es war jetzt nicht so, dass ich da recherchiert habe, wer wäre jetzt genau die Ergänzung zu mir. Aber mein, wenn ich es so nennen darf, Chief Officer für Operations oder meine Stellvertreterin, Stellvertreter war immer jemand, der ganz stark drauf war auf dieses ganz starke D wie entscheidungsorientiert, also sofort umsetzen, also wirklich tak, 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 tak. Und vielleicht ist das die Ergänzung. Also ich möchte es jetzt nicht in einer Person sehen, sondern meine Stärke ist sicher eher diese großen Strategien, die großen Visionen. Habe mir aber, und ehrlich gesagt, wie gesagt, ich habe es gesagt, zufällig, wobei jetzt würde ich es wahrscheinlich gezielt so machen, jemand an der Seite, der genau das ergänzt, der genau mehr dann dieses, der das dann ganz diesen Stil, wie man das jetzt hat, aber herzlich, der jetzt das ganz so umsetzt, also umsetzen muss und so weiter und so fort. Und ich glaube, das, ja, diese Kombination würde vielleicht meine Antwort geben.
Mhm. Da war ja jetzt eh schon ganz viel dabei, wo du gesagt hast, da habe ich eigentlich aus der Erfahrung was gelernt. Also ich glaube, ohne dass du es jetzt so explizit gesagt hast, aber Erfahrung ist ja so ein Thema, wo wir, die wir nicht erst seit kurzem im Berufsleben sind, doch von profitieren können, indem wir einfach schon einiges gesehen haben und einige Erfahrungen mitgenommen haben. Und du hast ja eben auch eine ganz beeindruckende Karriere hinter dir. Du hast angefangen als Trainee, wenn ich das richtig verstanden habe, hast dann in unterschiedlichen Standorten geleitet, hast Führung aus unterschiedlichen Blickwinkeln erlebt, also als Mitarbeiter, als junge Führungskraft, als Standortleiter. Hast ja da ganz viel unterschiedliche Erfahrungen machen dürfen. Gibt es in deiner Karriere so besondere Momente, besondere Erfahrungen, die bei dir eigentlich eine Entwicklung in Gang gesetzt haben, die dich zu dem, zu der Führungskraft gemacht haben, die du heute bist?
Dieser wichtigste Moment war für mich einfach, ich glaube, das Flipchart steht immer noch bei mir im Büro. Na, wir haben einmal irgend so ein Management-Training oder Coaching oder im kleinen Coaching gemacht und dann hat der Trainer aufgezeichnet ein blaues Dreieck und ein rotes Dreieck. Und das blaue Dreieck war diese Hard Facts der Firma. Das war die Struktur, die Ausbildung, die Kompetenzen, die Fähigkeiten, die Ziele. Also dieses blaue Dreieck ist das, wie die Organisation am Papier funktioniert. Und das ist alles super, weil das haben wir uns alles durchdacht und das kennst du ja eh, das muss ja eh alles funktionieren. Und dann sagt er halt, und das ist ja wirklich so, denkst du, das gibt's ja gar nicht. Das haben wir jetzt dreimal gesagt. Und das funktioniert immer noch nicht. Oder das Ziel haben wir jetzt schon seit 2 Jahren, aber irgendwie ist auch obvious und alle sagen, dann machen es mit. Mhm. Alle Teams oder whoever, oder deine unmittelbaren Mitarbeiterinnen. Aber es geht trotzdem nicht. Und dann hat er daneben so ein rotes Dreieck aufgezeichnet, das sich so überlappt hat. Also so übereinander. Und das Rote waren das, was die Menschen, die Gefühle, die Animositäten, die ja, schlecht drauf und so weiter. Also einfach das Menschliche. Und man, das ist natürlich klar, wo ich hin möchte. Das Blaue wird nie funktionieren, wenn du nicht das Rote mitbedenkst. Und das habe ich am Anfang total unterschätzt. Also, und du wunderst, und du wirst erst dann bewusst, wo es halt dann menschelt und wo irgendwelche Gefühle in den Weg kommen, oder wie gesagt, oder positive, negative oder was immer. Und das beeinflusst ja extrem, was immer wir uns für als Management, als Führungskräfte für Ziele machen. Gell? Das kann nur so super sein. Oh, wenn es die menschlichen Dinge nicht mitbenehmen. Und das ist oft das Schwierigste. Und ganz ehrlich, wenn ich wieder einen, ich habe jetzt gerade ein bisschen so wenn ich wieder einen schwierigen Tag gehabt habe, das ist meistens nicht das Blaue. Es ist eigentlich immer das Rote, es ist immer das Menschliche. Und das heißt jetzt gar nicht so, dass ich jetzt schon so perfekt oder so gut bin darin, aber das ist, war für mich dieses Augen, also das, was mir am meisten die Augen geöffnet hat.
Ja. Ganz offen, das erlebe ich als in meiner Tätigkeit als Berater sehr, sehr oft. Ganz viele Unternehmen, die ein sehr klares Bild haben von ihrer Strategie, von ihrem Produkt, von ihrer Dienstleistung, die eine sehr klar definierte Organisation haben. Wer ist wofür verantwortlich? Wie schauen die Prozesse aus? Und was sehr oft vergessen wird, ist diese, du hast das beschrieben als das rote Dreieck, ich würde sagen, das ist halt die dritte Komponente und das ist die Kultur. Wie arbeiten wir wirklich miteinander? Mhm. Und dieses Unverständnis, es ist ja eh alles klar im Prozess definiert, warum funktioniert denn das nicht? Ja, weil wir halt alles Menschen sind und so leicht ist dann halt oft doch nicht.
Tja. Ist oft augenöffnend, gell?
Und das ist oft augenöffnend.
Schwieriger zu lösen natürlich, oder?
Ja.
Als Führungskraft, wie wo du sagst, okay, du mal die Struktur ein bisschen umstellen.
Ja, und das Spannende ist ja, du brauchst ja eben doch beides, ne? Du brauchst ja die Struktur, die Prozessbeschreibung, die Rollenbeschreibung, du brauchst ja diese Klarheit und trotzdem, ich meine, du hast gesagt, ja, wie viel, 600 oder 800 Mitarbeiter, muss die halt auch mitdenken, ne? Die ticken halt auf 600 oder 800 verschiedene Arten und Weisen und ja, ohne das zu berücksichtigen, funktioniert es dann halt auch wieder nicht.
So, wir kommen ja tatsächlich schon fast wieder zum Ende und diesmal ist wieder mal die Biggest Fail-Frage bei mir gelandet und jetzt müssen wir den Michael ein bisschen herausfordern, weil wir haben ja schon im Gespräch vor der Aufnahme gesagt, cool sind halt immer ganz konkrete Stories. Dann stell dir mal vor, Thorsten und ich, nachdem unser Podcast unglaublich erfolgreich wird, machen wir dann in 2 Jahren mal die Leadership Fuck-Up Nights und wir laden dich dazu ein und hätten da wirklich eine ganz konkrete Geschichte, die du uns erzählst. Gibt's die Geschichte schon? Kannst du irgendwas teilen, wo du sagst, ui, das habe ich leider echt verbockt?
Ja, schon. Und es hängt ein bisschen jetzt mit diesen Beziehungen zusammen eigentlich. Also ich war damals der Wirtschaftsdelegierte in Südkorea und da war mein mittelgroßes Team mit 7, 8 Mitarbeiterinnen und habe einen jungen, war damals ein Österreicher Mitarbeiter eigentlich gefunden dort, also wirklich ganz cool, der in der Technologieszene vernetzt war, Innovation, Startup, Gaming und so weiter. Und habe den auch angestellt, der hat auch bei uns gearbeitet dann 2 Jahre, hatte super Tätigkeiten gehabt, also wirklich ein ganz toller Kollege. Und nach 2 Jahren sagt er, und ich habe eigentlich nichts dabei gedacht, gell? Das war Ziele und kein Bill, eine Prämie und so weiter und so fort. Nach 2 Jahren sagt er, nein, er mag eigentlich nimmer. Er wird uns wieder verlassen, geht nach, ich weiß nicht, ob er nach Österreich oder in Korea geblieben ist, egal, er wird uns einfach verlassen. Und im Gespräch hat sich herausgestellt, es war weder, was es war nicht das Gehalt, es war nicht das Klima, die Tätigkeit hat super spannend, aber er hat irgendwie das Gefühl gehabt, zu wenig. Na, Wertschätzung ist es auch nicht das richtige Wort. Irgendwie zu wenig, hat sich so gefühlt, ja, zu wenig gelobt, zu wenig Feedback, zu wenig diese Wärme und so weiter. Und das ist schon das kommt auch oft raus, ist meine Stärke vor lauter Projekte und vor lauter Visionen und vor lauter auch Begeisterung, wo du das Gefühl hast, da macht eh jeder mit, ist auch so, fehlt dann ein bisschen diese zwischenmenschliche Komponente. Und das bin ich jetzt wieder bei Menschling, aber dieses man ist nicht unbedingt so meins, gell, dieses Geburtstagsfeiern immer mit dem Mittag, ganz leer. Man hört sich eh schon raus, gell, aber das gehört dazu. Mhm. Und der ist dann am gegangen. Man an der guten Seite ist, wir kennen uns heute noch gut und sind auch sehr gut noch befreundet und so ist es nicht. Aber das war so augenöffnend, gerade in dieser Begeisterung, gerade viele Menschen, und ich glaube, es geht viele Management-Kollegen auch so, die jetzt nicht nur hart sind und die Ziele vorgeben und alles, sondern die versuchen, mit Begeisterung zu führen. Aber es passiert dann doch, dass du vergisst auf so Kleinigkeiten dieses, das ist das Zwischenmenschliche, ist ein bisschen mehr, die wissen hoffentlich, wo ich hin möchte.
Ja, ja.
Und das kann manche Menschen, ich sage jetzt manche Menschen, die da halt wieder sehr sensibel sind oder denen das wieder sehr wichtig ist, sogar so weit zu bewegen, dass sagen, da suche ich mir ein anderes Team.
Ja.
Oder gehe woanders hin oder mache einfach was anderes. War schon ein Fail.
Ja, finde ich ein gutes Beispiel, weil es einfach zeigt, es gibt halt Mitarbeiter, die kommen eh mit, unter Anführungszeichen, jedem kleinen Gefühl zu dir und sagen, mir geht's gut, mir geht's nicht gut, das stört mich. Und da, und das habe ich auch sehr oft erlebt, gibt es Mitarbeiter, wo man selbst das Gefühl hat als Führungskraft, das passt ja eh alles. Mhm. Und irgendwann kommt er dann oder sie und dann platzt einmal alles heraus und dann stellt man erst fest, ui, das habe ich tatsächlich falsch eingeschickt. Und manchmal ist es schon zu spät. Gell?
Das ja, und das kommt überraschend. Ich meine, überraschend. Mhm. Ich bin ja da analogisch, dann wir an die anderen Typen. Ich bin ja eher der andere. Also wenn wir in der Früh jemand reinkommt und ein wunderschöner, dann ich wuh. Aber das ist jeder braucht was anderes. Gell? Das ist das Punkt. Gell? Ich versuche gerade meine E-Mail abzuarbeiten. Und dann na gut, aber das ist ja.
Ja, danke fürs
Aber Teilen. Eigentlich hat das, ist das schon herangegangen, hat mich dann schon, na, hat mich auch nicht belastet, das ist übertrieben jetzt, aber hat mich bewegt. Mhm.
Puh, also ich glaube, wenn ein Mitarbeiter einen verlässt und das wirklich an solchen Dingen festmacht, also da ging es ja jetzt nicht um, puh, mir taugt das Geschäftsmodell nicht oder sonst was, sondern besonders war das Verhalten der Führungskraft und eigentlich hat er dir gesagt, naja, so wie du mich führst, also das taugt mir nicht. Und ich meine, das ist schon ganz, ganz eng mit dir als Person verbunden. Also das macht schon was mit einem. Aber gut, ich bin mir sicher, es gab deutlich mehr Erfolge als Fails in deiner Karriere, sonst wärst du heute nicht da, wo du bist. Gibt es den einen großen Biggest Success des Michael Otter? Worauf bist du richtig, richtig stolz?
Ja, für mich war das eigentlich, kurz nachdem ich hier als Leitung angetreten bin in Wien, und wir haben ja damals gesagt, wir wollen auch dieses Geschäftsfeld Technologie, Geschäftsfeld Innovationen aufbauen. Also die Außenwirtschaft kommt sehr stark aus der Export Promotion, also österreichische Unternehmen auf den Weltmärkten zu unterstützen. Und damals war so die Idee und die Vision von mir und einigen anderen, ja, wir könnten auch mit den Mitarbeiterinnen vor Ort in aller Welt versuchen, neue Ideen, neue Technologien, also Innovationen und quote nach Österreich zu bringen. Also nicht nur Waren und Dienstleistungen hinauszubringen, sondern versuchen, neue Ideen und Innovationen nach Österreich zu bringen. Und habe eben so ein Konzept geschrieben und habe dann irgendwann vom damaligen Präsidenten Leitl gesagt, ja, ich soll das mal präsentieren im Präsidium, war relativ kurzfristig. Und habe gedacht, ja, okay, also ob wir das umsetzen wollen und bin dann drauf, war schon sehr nervös, habe das erste Mal so mit durchatmen und mit diesem, so unbewusst, muss ich gestehen, so ein bisschen downgrading, was ist das jetzt schon? Und also so halt, würde ich sagen, mental vorbereitet und so richtig den Kontext hergestellt. Nein, und habe da präsentiert und was dann, und man war so mal ruhig. Das war vom Präsidium, also. Da war eigentlich, habe ich nie vergessen, war wirklich ruhig. Das war gefühlte 5 Sekunden, das war wahrscheinlich nur eine Sekunde. Da habe ich gedacht, Und das Lustige ist aber auch, der damalige Präsident ist auch unsicher geworden, hat uns so geschaut, sagt keiner was. Und dann hat einer aufgezeigt und gesagt, das war jetzt das Beste, was er seit Jahren gehört hat. Er freut sich schon auf die Umsetzung. Und dann war das Eis gebrochen. Und dann, ihr kennst es wahrscheinlich beim Management oder Aufsichtsrat-Themen oder was immer. Und dann war das Eis gebrochen, dann ist noch jeder eingestiegen drauf auch. Und das wäre für mich schon, wir machen das heute noch bei der Wehr. Also wir sind 8 Jahre vorwärts, wir haben eine eigene kleine Truppe mit ca. 15 spezialisierten Mitarbeiterinnen auf der ganzen Welt verstreut, die nur dieses Thema bearbeiten. Und das war so dieser Moment für mich persönlich, weil das alles so gepasst hat, dass die kurzfristig rauf präsentieren, vorbereiten, wo es dann dumm und Projekt quasi gewonnen, umgesetzt. Mhm. Das war für mich persönlich, und ich glaube, das ist jetzt gegangen, einer der wichtigsten Momente. Die vielen schönen Momente, wo wir mit den Firmen auf den Gipfel gegangen sind, die werden wir auch anders mal besprechen.
Das machen wir mal beim Bier in Salzburg oder in Wien.
Fantastisch, sehr cool. Stichwort Gipfel. Wochenende steht beinahe vor der Tür. Na, stimmt nicht ganz, aber in meiner Welt jetzt, da, nachdem wir ja bald Weihnachten haben, jetzt hoffen wir noch, dass der Schnee kommt und wir auf den Gipfeln dann uns ein bisschen austoben dürfen.
Ich hoffe auch, weil die Nebelsuppe hier ist langsam deprimierend. Gell? Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, aber...
Hey Michael, ganz herzlichen Dank. Das waren total spannende Einblicke in deine Arbeit, in die Arbeit deines Teams. Vielen Dank, dass du so viel mit uns geteilt hast.
Ich danke, es hat Spaß gemacht.
Alright, Michael, vielen Dank.